One Water, der EcoPlus Podcast mit Ursula Strauß.
One Water, Wasser ist Leben. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zur nächsten Folge unseres EcoPlus Podcasts. Ich darf hier bei mir im Studio begrüßen Diplom-Ingenieur Dr. Martin Brandl vom Department für integrierte Sensorsysteme der Donau-Universität und Weiterbildung in Krems. Herzlich willkommen, lieber Martin. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Lieber Martin, du hast mir im Vorgespräch verraten, dass du ein begeisterter Mountainbiker bist.
Ja, in der Tat. Ich bin gern mit dem Mountainbike in den Alpen unterwegs und natürlich stellt sich dort auch immer die Frage, also wir sprechen heute über Wasser und Zukunft von Wasser und gibt es irgendwo einen Trinkbrunnen, kann man irgendwo die Wasserflasche anfüllen und natürlich ist das immer ein großer Vorteil, wenn man die Situation vorfindet und eine Wasserflasche anfüllen kann und nachdem man im Alpenraum grundsätzlich davon ausgehen kann, dass man eine gute bis sehr gute Wasserqualität vorfindet, freue ich mich natürlich immer wieder, diese Plätze auch zu finden.
Gut, das heißt, man kann bedenkenlos an den Mountainbike-Strecken die Wasserflasche füllen und das Trinkwasser dann genießen, wenn man 10, 20, 30 Kilometer geradelt ist. Braucht man ja viel Wasser. Es ist ja so, ich bin ja in meiner Familie wirklich sehr, sehr bekannt für mein umfassendes und unfassbares technisches Verständnis und Wissen. Und nachdem wir jetzt hier in einer Hightech-Folge sind, werde ich mit besonders klugen Fragen punkten. Du merkst schon, ich habe wenig Vorbildung und wenig Ahnung und bin wirklich darauf angewiesen, dass du uns jetzt erklärst, was ist denn ein integriertes Sensorsystem und wofür ist es gut?
Nun, ein integriertes Sensorsystem oder wir verstehen unter einem integrierten Sensorsystem ein Komplettsystem. Also ein integriertes Sensorsystem ist jetzt nicht nur ein Messwertaufnehmer für eine physikalische oder chemische Größe, sondern es handelt sich dabei um ein Komplettsystem. Also ein Sensor einerseits, der eine physikalische, chemische Größe umwandelt, beispielsweise in ein elektrisches Signal, eine Einheit zur Signalaufbereitung, das heißt, wir müssen das Signal oft auch verstärken bzw. auch filtern, dann die Intelligenz des Sensors. Das bedeutet, wir benötigen auch irgendwo eine Zuordnung des gemessenen Signals zu einem Messwert und am Ende muss dieser Messwert auch irgendwohin transportiert werden. Das bedeutet, wir benötigen beispielsweise einen Kabelanschluss oder auch eine drahtlose Verbindung, um diesen Sensor mit einem Netzwerk zu verbinden.
Okay, so jetzt noch einmal in einfachen Worten für mich. Das war jetzt wahnsinnig viel technische Information. Es geht ja in unserer Folge oder in unserem Podcast One Water um die Sicherstellung von gesundem Trinkwasser, um die Wasserqualität, um sicheren Zugang zu Wasser. Das heißt, dieses integrierte Sensorsystem, das du gerade beschrieben hast, das wahnsinnig viele verschiedene Größen misst und überprüft und Ding, ist dafür zuständig zu schauen, wie geht's unserem Wasser? Ist das grundsätzlich einmal richtig?
Grundsätzlich ist unsere Idee dahinter, einen Online-Sensor, also eine Online-Sensorik zu machen, die vor Ort einen Wasserparameter, einen Messwert aufnehmen kann und automatisiert, das ist eben unser wichtiger Anspruch an diesen Sensor, und eben diesen Messwert dann entsprechend auch zu übertragen, das heißt beispielsweise auf einer Webseite darzustellen.
Das heißt, ihr hängt, kann man sich das vorstellen, wie so ein kleines, ihr hängt einen kleinen Messsensor in Wasser hinein und der übermittelt die Daten direkt an den Computer und ihr sitzt vor den Bildschirmen und tut es auswerten. Ist es so?
Genau, im Prinzip ist es so vorstellbar, dass dieser Sensor automatisiert diese Messung vornimmt. Das ist im Gegensatz zu der klassischen Laboranalytik, wo natürlich eine Probe genommen werden muss. Diese Probe wird ins Labor transportiert, dort wird die Analytik durchgeführt. Eine automatisierte Möglichkeit vor Ort, ganz lokal, an beliebigen Standorten automatisiert rund um die Uhr Messwerte zu generieren. Und falls es Probleme gibt, kann man eigentlich sehr schnell
reagieren. Ja, klingt sehr flexibel. Das finde ich eigentlich eine ziemlich coole Sache. Und vor allem, du musst nichts entnehmen, sondern du, oder schon?
Der Sensor selbst ist so gestaltet, dass er automatisiert eine Probe zieht, okay, und die Probe dann analysiert. Okay. Das kann eben auf unterschiedlichen technischen Möglichkeiten passieren. Also wir verwenden da generell oder sehr gerne optische Methoden. Warum? Weil diese optischen Sensoren nicht direkt mit der Flüssigkeit in Verbindung kommen.
Das heißt, diese optischen Sensoren schauen das Wasser in einer riesigen Vergrößerung an oder wie kann man sich das vorstellen?
Ja, sie schauen im Prinzip auf das Wasser und detektieren dann unterschiedliche Färbungen des Wassers, detektieren unter Umständen auch Fluoreszenzsignale. Also es bedeutet, man strahlt mit einer Lichtquelle auf diese Wasseroberfläche und analysiert dann das reflektierte bzw. das fluoreszenzgenerierte Licht. Mhm. Und aus diesen Informationen kann man dann verschiedene Messwerte ableiten.
Das heißt, wenn Bakterien im Wasser schwimmen, die wir ja haben wollen, weil sie gute Bakterien sind, dann sieht dieser Sensor die vorbeischwimmen, die sagen, hallo, ich bin da. Oder nehmt ihr Substanzen, die ihr ins Wasser hinein oder dem Wasser zuführt, um es zum Beispiel zu verfärben? Das kenne ich auch so. Dinge verfärben sich und dann sieht man erst, was sich drinnen abspielt. Passiert das auch?
Grundsätzlich kann man sagen, es gibt verschiedene, ich sage mal vor allem Algen, die beispielsweise nicht erwünscht sind, vor allem in Badegewässern. Da sprechen wir beispielsweise von den Cyanobakterien. Die haben beispielsweise auch ein Fluoreszenzsignal. Also die kann man zum Beispiel über Fluoreszenz, also das heißt über diese Emission des Fluoreszenzlichts, kann man die beispielsweise sehen und detektieren.
Die leuchtenden Cyanobakterien. Wenn ich dir zuhöre, verstehe ich das richtig, dass ihr unterschiedlichste Gewässerformen und unterschiedlichste Wassersysteme detektiert?
Wir setzen gerne unsere Sensoren, ich sage einmal, wir sind tätig in der Wasser- und Umweltsensorik. Das bedeutet einerseits, wir versuchen einerseits im Trinkwasser Verunreinigungen festzustellen. Da geht es um hohe Sensitivitäten und hohe Empfindlichkeiten, weil der Trinkwasser eigentlich ein sehr, ich sage mal, Lebensmittel darstellt. Und andererseits haben wir Sensoren, die beispielsweise für Badegewässer einsetzbar sind, um eben zu zeigen, gibt es dort beispielsweise durch hohe Temperaturen Algenblüte, dann kann man beispielsweise frühzeitig warnen und sagen, hoppala, das sollte man eigentlich jetzt nicht reingehen.
Und seid ihr dann so vernetzt mit dem Institut oder der wissenschaftlichen Forschungsabteilung, die dafür zuständig sein könnte, das Wasser wieder gesünder zu machen? Also beispielsweise, man hat in so einem Teich Cyanobakterien und ihr hängt den Sensor rein und entdeckt das rechtzeitig. Kommuniziert ihr dann mit einer Stelle, die den Teich rettet vor diesen Cyanobakterien?
Ich möchte es vielleicht so sagen. Also vor allem sind wir daran interessiert, dass wir auch die Wirtschaft unterstützen. Mhm. Einerseits beispielsweise bei Fischteichen, wo wir gesehen haben, dass es mitunter bei hohen Temperaturen dazu kommt, dass das Sauerstoffgehalt im Fischteich absinkt. Und dementsprechend ist es notwendig, diese Teiche dann zu belüften. Und hier macht es zum Beispiel großen Sinn, dass wir eigentlich an unterschiedlichen Positionen, vor allem bei großen Fischteichen, an unterschiedlichen Positionen, den beispielsweise Sauerstoffgehalt misst und dementsprechend schnell reagieren kann, bevor es Probleme gibt, ja, in dem Gewässer.
Mhm. Wie lange arbeitet ihr schon mit diesen integrierten Sensorsystemen?
Unser Institut oder das Department für integrierte Sensorsysteme hatte vergangenes Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Das bedeutet, wir sind eigentlich seit 20 Jahren beschäftigt damit, in der Forschung neue Ideen, neue Konzepte zu entwickeln, um eben integrierte Sensorsysteme, das heißt dieses Komplettsystem, eben vom Sensor bis zur Konnektivität zu realisieren für die unterschiedlichsten Anwendungen.
Das heißt, ihr habt schon ordentlich viele Daten zusammen. In einer der anderen Folgen habe ich gelernt, dass wissenschaftliche Aufzeichnungen ja eine sehr lange Zeit brauchen, um wirklich aussagekräftig zu sein. Da könnt ihr ja schon auf eine Geschichte zurückblicken.
Wir können auf eine lange Geschichte zurückblicken und das zeigt auch unsere Publikationsliste des Departments, dass wir eigentlich sehr, sehr viel ich sage mal, in unterschiedlichen Disziplinen tätig gewesen sind und tätig sind und uns da wissenschaftlich deutlich zu positionieren.
Welche Forschungsschwerpunkte werden denn da behandelt bei euch?
An unserem Department für integrierte Sensorsysteme haben wir 4 Zentren installiert, so heißen unsere Fachbereiche und Forschungsbereiche. Wir haben einerseits das Zentrum für Mikrosensorik und Nanosensorik, das Zentrum für Modellierung und Simulation und das Zentrum für Sensornetzwerke. Diese 3 Zentren sind in Wiener Neustadt am Technologiezentrum angesiedelt Und das mir zugeordnete Zentrum für Wasser- und Umweltsensorik ist am Campus in Krems und ist Teil der Donau-Universität in Krems.
Ich verstehe. Das klingt nach sehr vielen verschiedenen wissenschaftlichen Bereichen. Weil, also, das Mikro- und Nanosensorik ist ja etwas vollkommen, das ist ja, da geht's ja um die kleinsten Teile, um das kleinste Wasseratom. Ist es richtig oder ist es eine Kleinmädchenfrage?
Atomanlabel sind wir nicht ganz, aber wir haben sehr, sehr kleine Systeme. Vor allem beschäftigen wir uns in diesem Zentrum um Magnetsensorik, die auch sehr breit und zum Einsatz kommt, zum Beispiel auch in der Automotivtechnologie. Und das weitere Zentrum für Modellierung und Simulation beschäftigt sich genau mit der Modellierung dieser Systeme. Das heißt, wie kann man magnetische Systeme, mathematische Modelle machen, wie kann man diese mathematischen Modelle auch zielgerichtet simulieren? Das ist dieses Thema, das sich mit diesen zwei Zentren zu verknüpfen hat.
Wie ist das? Jetzt habe ich einen Sensor. Du sagst, der Sensor kann mir detektieren, ob das Wasser gesund ist, ob es kurz vorm Kippen ist, ob es vielleicht mehr Sauerstoff braucht oder was. Also diese Sensoren werden ganz sicher viel, vieles mehr detektieren als das, was ich jetzt aufgezählt habe. Aber ich stelle mir vor, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bürgermeister bin in einer Gemeinde in Niederösterreich und ich habe einen Naturteich zum Beispiel, den ich meinen Bewohnerinnen zur Verfügung stelle, als Freizeitmöglichkeit und Gemeinschaftsort. Und es ist ein Naturteich und jetzt fängt man das Wasser, weil die Temperaturen steigen oder aus welchen Gründen auch immer, zum Kippen an. Gibt es die Möglichkeit, diese Sensoren für so zum Beispiel einzelne Gemeinden, also kennen die kaufen und anwenden, um schneller informiert zu sein?
Grundsätzlich gut denkbar. Also wir sind ja eigentlich von der Forschung, das heißt, wir bemühen uns darum, diese Sensorprinzipien bestmöglich zu designen und zu konstruieren beziehungsweise auch zu publizieren. Aber natürlich, wenn es Interesse gibt von kommerziellen Anbietern, von Firmen, diese Sensortechniken im alltäglichen Gebrauch einsetzbar zu machen, stellen wir natürlich jederzeit zur Verfügung.
Das ist ja ein Geschäftsmodell. Ich werde mich vielleicht doch noch mehr mit Technik auseinandersetzen. wie lässt sich denn die Online-Sensorik da zum Erkennen von Schadstoffen einsetzen?
Also die Online-Sensorik, der Gedanke dahinter ist eigentlich der, wir möchten eben ein schnelles Detektionssystem, ein schnelles Messsystem realisieren. Das bedeutet, die langwierige und aufwendige Analyse in Labors erst im zweiten Schritt notwendig zu machen. Das bedeutet, im ersten Schritt soll dieses Online-Sensorsystem vor Ort die Parameter erheben und wie ein Vortester, der gut bekannt ist, zu unterschiedlichen Anwendungen, einmal sagen, wo liege ich ungefähr mit meinem Messwert. Das heißt, es ist nicht ganz präzise, aber gibt einmal ein vorläufiges Ergebnis. Zeigen diese Messwerte eine Überschreitung von diversen Grenzwerten, dann ist es natürlich gefragt, dass man hergeht und eben mit einer klassischen Laboranalytik dann die genauen Parameter erhebt und dann eben sagt, okay, sind wir da jetzt in einer problematischen Situation oder nicht.
Das heißt, der Sensor ist wie ein Vorkoster, wie damals in den Königshäusern, die irgendwie die vergifteten Speisen kosten mussten. Aber dann, wenn der Sensor anschlägt, wird es zum Menschen gebracht und im Labor sind dann die zuständigen WissenschaftlerInnen damit beschäftigt, genau herauszufinden, was das Problem des Wassers ist und wie man es lösen kann.
Exakt, genau. Das ist der Gedanke hinter unseren Sensorsystemen, dass sie online vor Ort in einer hohen Frequenz messen können. Das bedeutet, es werden diese Proben gezogen, der Sensor analysiert es auf bestimmte Parameter und das kann mit einer sehr hohen Frequenz erfolgen. Das heißt, man kann da mehrere Messungen am Tag oder sogar pro Stunde durchführen und somit übersieht man nichts.
Und ist aber auch irgendwie effizienter, ne? Weil die WissenschaftlerInnen müssen nicht selber hingehen und die Wasserprobe holen, ersparen sich den Weg und machen nicht unnötig Analysen von Proben, weil der Sensor die quasi fade Vorarbeit erfüllt, ne?
So ist es. Diese Vorarbeit, dieses Vortesten auf gewisse Parameter bzw. Überschreiten von Grenzwerten wird durch diesen Sensor festgestellt und im Falle des Überschreitens von Grenzwerten kann man jetzt zum Beispiel auch noch eine Fernauslösung machen. Das heißt, der Operator beispielsweise kann jetzt auf einen Knopf drücken und sagen so zu dem Sensor, du machst jetzt noch eine Messung, weil ich bin mir nicht ganz sicher, ob dieser Messwert wirklich gestimmt hat. Und wenn es dann wirklich auch noch dazu kommt, dass dieser nächsten Messwert eben eine gewisse Überschreitung anzeigen, dann sollte man dann wirklich eine Probe vorziehen und im Labor nach standardisierten Methoden analysieren.
Sehr gut. Welche Sensoren? Es ist ein ganz tricky Wort, Sensorsysteme. Welche Sensorsysteme habt ihr da schon entwickelt?
Wir beschäftigen uns grundsätzlich mit zwei physikalischen Prinzipien. Das eine ist sind Sensoren, die auf optischen Methoden basieren, und andererseits verwenden wir Sensoren, die auf elektrochemischen Methoden basieren.
Wie kann man sich als Laie so einen Sensoraufbau vorstellen? Wie schaut sowas aus? Wie groß ist das? Was braucht man alles dazu?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben elektrochemische Sensoren, die sind eigentlich sehr klein. Da kann man sich vorstellen, ungefähr eine Zündholzschachtel in dieser Größe, und können an ein Handy angesteckt werden. Und auf dem Handy kann dann der Messparameter abgelesen werden. Wir haben auch andere Systeme entwickelt, die deutlich komplizierter sind, die beispielsweise dann wirklich die Größenordnung von einer Schuhschachtel haben und dementsprechend dann vor Ort eben entsprechend platziert werden müssen, um die Messungen durchführen zu können.
Das heißt, es wird einmal ins Wasser reingehängt und fixiert oder reingestellt, weil die Größe dementsprechend anders ist. Und gibt es da Filter drinnen oder wie stellt man sich das? Also, weil die Elektronik wird ja nicht sehr glücklich sein, wenn sie direkt mit Wasser in Berührung kommt.
Im Prinzip besteht so ein Sensorsystem aus zwei grundlegenden Elementen. Das eine ist der Wasserkreislauf. Das heißt, es kommt ein Schlauchsystem, wird in das Wasser, Bach, was auch immer, platziert, und über dieses Schlauchsystem wird eine Probe gezogen, die dann im Sensor, je nachdem, welches Sensorprinzip verwendet wird, analysiert wird.
Die optischen hast du vorher schon kurz beschrieben. Das ist, wo man die fluoreszierenden Partikel sehen kann im Wasser. Und wie funktioniert der andere Sensor?
Die elektrochemischen Sensoren haben einerseits den großen Vorteil, dass sie sehr empfindlich reagieren und andererseits gut integrierbar sind. Also im Prinzip geht es darum, dass eine Substanz eben entsprechend Elektronen, so Ladungen abgeben kann bzw. aufnehmen kann.
Eine Substanz, entschuldige, dass ich dich unterbreche, Wasser ist die Substanz oder irgendeine Substanz?
Die gesuchte Substanz.
Die Verunreinigung. Aha.
Die Verunreinigung.
Okay, gut. Also der Sensor, der elektrophysikalische Sensor, ist im Wasser und macht sich auf die Suche nach der Substanz.
Der elektrochemische Sensor hat da entsprechend gestaltete Oberfläche, die wirklich nur auf diese eine Substanz reaktiv wirkt, und dementsprechend kann eben diese Substanz sehr, sehr spezifisch erkannt werden, auch in sehr geringen Mengen.
Das heißt aber, ihr müsst ja wahnsinnig viele verschiedene Sensoren entwickeln, weil es gibt ja nicht nur eine Art der Verunreinigung im Wasser, oder?
Ja, leider, das ist das große Thema bei uns. Also wir versuchen oder wir laufen da eigentlich hinten nach, für die unterschiedlichsten Substanzen Sensorkonzepte zu entwickeln. Das ist eines unserer wichtigsten Schwerpunkte, die wir an unserer Forschungseinheit haben.
Und welche Sensoren für welche Schadstoffe gibt es da schon?
Also wir haben bis jetzt Entwicklungen gemacht für diese elektrochemischen Sensoren, vor allem für bakterielle Verunreinigungen. Das bedeutet für den Indikatorkeim E. coli haben wir einen Sensor entwickelt, der sehr sensitiv arbeitet. Für Pseudomonas aeruginosa und für Cyanobakterien haben wir elektrochemische Sensoren entwickelt.
Das ist ja schon eine Menge. Was gibt es noch für Schadstoffe, wo seid ihr gerade dran? Darf man das verraten überhaupt?
Wo sind wir gerade dran? Ich würde mal sagen, Nitrat und Nitrit ist ein interessantes Thema. Da haben wir jetzt vor kurzem ein sehr interessantes Sensorkonzept publiziert. Und ich denke, das hätte gute Möglichkeiten, auch in einen Realeinsatz zu kommen.
Super. Nitrat und Nitrit, kommt das ins Wasser als Verunreinigung durch die Übersäuerung des Bodens oder ist das eine falsche Schlussfolgerung?
Im Prinzip, das Nitrat wird eingebracht durch Düngung. Und übermäßige Düngung kann eben dazu führen, dass eben die Nitratbelastung vor allem in Grundwasserkörpern zu hoch wird, und das sollte eben rechtzeitig erkannt werden.
Tolles System. Irgendwann werden überall alle möglichen Sensoren im Wasser hängen und uns vor den bösen Bakterien und vor Nitrat und Nitrit beschützen. Wofür wir alle sehr dankbar sind für eure tolle Arbeit und für die Expertise und eure Leidenschaft, das Trinkwasser und unsere Wasserressourcen auf dem Planeten zu schützen und stabil zu halten. Ich danke dir für deinen Besuch hier im Studio bei uns und ich hoffe, Sie haben wieder interessiert zugehört und viel gelernt und freue mich, Sie bei der nächsten Folge unseres EcoPlus-Podcasts One Water wieder herzlich begrüßen zu dürfen. Sie können unseren Podcast auf Spotify abonnieren oder auf Apple Podcast und Sie können uns natürlich auch folgen auf unserer ecoplus.at Website zum Thema Wasser. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören und Wasser ist Leben.